Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Moment, ist das die AfD? Nicht wirklich, oder? Ihr habt's vielleicht schon in der Hand gehabt oder bekommt's bald in die Hände. Eine Gratiszeitung. Sieht aus wie eine ganz normale Zeitung. Ein bisschen erinnert's an die Bild-Zeitung. Nennt sich Extrablatt, steht da auch drüber. Entweder habt ihr die im Briefkasten gehabt oder ihr seht sie irgendwo im Supermarkt bei der Werbung. Es klingt und liest sich alles so, wie das, was von der AfD kommt, was da drin steht. Die Haltung, die Thesen, die Artikel. Staatsversagen in der Asylmasseneinwanderung ist die Überschrift eines Titels. Doch es ist nicht die AfD. Angeblich ist es ein Verein, der dahinter steckt. Ein Verein, den keiner so richtig kennt, der viel Geld bekommt und sich aber angeblich mit der AfD abspricht. Parteiwerbung, ziemlich mysteriöses Ding. Schauen wir uns heute Abend für euch ein bisschen näher an. Verena von Keitz ist heute Abend mit dabei. Grüß dich.
Guten Abend.
Und das mysteriöse Ding, das du dir angeschaut hast, ist eigentlich glasklar, wir schmeißen zu viele Lebensmittel weg, ne?
Auf jeden Fall. Heute Tag gegen die Lebensmittelverschwendung und die Umweltorganisation WWF betont nochmal, dass nach ihren Angaben rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich im Müll landen. Das ist ungefähr ein Drittel der Lebensmittelmenge, die in Deutschland produziert
das
wird.
Das ist zu viel. Wie wir mehr aus unseren Lebensmilieu machen können, klären wir gleich mit dir. Mein Name ist Thilo Jahn. Euch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova.
2. Mai. Entschuldigung, Verena, aber diese Geschichte muss einfach sein an dieser Stelle. Gerade heute am Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Du könntest Testimonial sein für diesen Tag. Packst in unserer Kantine die Paprikaner Kollegin ein, die sie nicht mehr essen wollte. Nimmst sie mit, gibst ihr neues Zuhause in Öl und Knoblauch, legst sie schön ein, machst sie lecker an die Pasti draus. Die Paprika wäre sonst im Müll gelandet. Komisch, dass der WWF sie noch nicht gemeldet hat bei dir. Ne? Heute, gerade heute an diesem
gleich,
Tag.
Gleich rufen sie an.
Wir haben so viele Fragen heute gehabt. Wie viel werfen wir eigentlich weg? Wie viel Lebensmittel? Wie hoch ist eigentlich unser Anteil an der Gesamtverschwendung? Und was hauen Restaurants und Supermärkte weg? Gehen wir mal ins Detail. Wenn wir darauf achten, nichts wegzuschmeißen, was man noch essen könnte, macht es eigentlich den Braten dann wirklich noch fett? Sag mal.
Also auf jeden Fall ist der Anteil von Privathaushalten bei Lebensmittelabfällen nicht zu unterschätzen. Also wir werden ja mal zugehauen, irgendwie so von wegen, die Restaurants sind schuld, nein, die Supermärkte sind schuld und sonst was. Aber wenn man mal versucht, an die Zahlen zu kommen, es ist nicht ganz einfach, denn die Studien zu dem Thema arbeiten alle mit Schätzungen. Wenn wir uns mal eine Studie der Uni Stuttgart angucken aus dem Jahr 2012, die wird auch oft zitiert und auf die greift auch das Bundesverbraucherministerium zurück. Da heißt es, dass Privathaushalte für 61% der gesamten Lebensmittelabfälle in Deutschland verantwortlich sind. Und das heißt, dass sozusagen Privathaushalte mehr Lebensmittelabfälle produzieren als Restaurants, Handel und Produktion zusammen. Konkret wird genannt die Zahl pro Jahr und pro Person 80 Kilogramm Lebensmittelabfälle.
Also in der Summe dann.
In der Summe, genau. Wenn du das auf den Tag umrechnest, dann sind das im Durchschnitt 220 Gramm an Lebensmittelresten, Abfällen, die du wegschmeißt. Ja, aber das ist natürlich die Gesamtmenge. Da sind dann auch Bananenschalen und Knochen mit drin, was man wirklich nicht mehr essen kann. Wenn man jetzt darauf guckt, was vermeidbarer Lebensmittelabfall ist, also was du wirklich noch essen könntest, dann ist das vielleicht die Hälfte von diesen 220 Gramm bis zwei Dritteln. Da kommt man dann auf ungefähr 150 Gramm vielleicht pro Tag, mal so als Hausnummer.
Aber 150 Gramm hat man ja eigentlich schon recht flott, ne? Wenn man mal irgendwie so den Joghurt, den man wegschmeißt oder mal so die angematschte Banane nimmt, die man wegschmeißt.
Ja, ja klar, pro Tag und pro Mensch scheint das irgendwie nicht so viel zu sein. Wenn du es jetzt aber global betrachtest, dann landen wohl wirklich ein Drittel aller Lebensmittel, die weltweit produziert werden, in der Tonne. Das sagt auch die Welternährungsorganisation FAO der Vereinten Nationen. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, Herstellung von Lebensmitteln ist enorm aufwendig. Das Bundesumweltministerium gibt an, dass unsere Ernährung so viel CO2 freisetzt wie unsere Mobilität. Mhm. Zum Beispiel durch den Anbau, durch den Transport, die Verarbeitung. Das Zeug muss gelagert werden. Außerdem wird insgesamt halt bei der Produktion von Lebensmitteln sehr viel Wasser verbraucht. Es wird viel Fläche verbraucht für den Anbau. Wenn wir zum Beispiel mal auf den Futtermittelanbau für unser Vieh gucken, das frisst enorme Ackerflächen in aller Welt. Und viele dieser Umweltkosten, die sind in den Preisen unserer Lebensmittel einfach nicht drin, sonst wären sie auch nicht so billig.
Lass uns mal ein bisschen ins Detail gucken, wie du das so machst. Du verschwendest wirklich sehr, sehr ungern Lebensmittel, versuchst alles irgendwie zu verwenden. Wie machst du es genau?
Also wirklich ist es eigentlich kein Hexenwerk. Ich kaufe einfach so ein, dass ich grundsätzlich nicht zu viel habe. Ich koche dann auch immer so, dass ich Reste verbrauche. Also ich schaue genau, was ist wie lange wohl noch haltbar in meinem Kühlschrank und dann koche ich halt das und das daraus. Ich habe immer einen guten Überblick in meinem Kühlschrank. Der ist auch nicht so riesig. Das ist schon ein Vorteil. Und ich schere mich vor allem nicht um das Mindesthaltbarkeitsdatum, also um das MHD, was da drauf gedruckt ist, sondern ich setze wirklich meine Nase und meinen Geschmackssinn ein. Also ich nehme das zwar so als grobe Orientierung, aber dann checke ich halt, ist eine Milch noch gut oder ein Käse, indem ich die einfach probiere oder mal dran rieche. Und dann weiß ich meistens ganz gut Bescheid. Und ich gucke auch bei gemeinsamen Essensveranstaltungen, du hast es eben in der Moderation vielleicht schon ein bisschen angedeutet, dass nichts im Müll landet, was noch gut ist. Das kann, wie gesagt, mal in der Kantine sein, auf einer Party. Da gebe ich auch gerne mal den anderen Leuten.
Schön immer mit so Tupper vorbeikommen, nochmal einpacken,
ja, sowas,
was da so rumliegt.
Oder dass die anderen bitte auch noch alle die Reste mitnehmen. Und deswegen.
Das macht dir gar nichts aus, sag mal?
Das zu Recht den Stempel. Verena kann kein Essen wegwerfen, die nimmt alles mit. Und ja, wenn ich drüber nachdenke, klar, so ein bisschen komisch kommt man dann schon manchmal rüber, aber ich habe mich wirklich einfach irgendwann entschieden, so dass ich Essen so wertvoll finde, dass ich dafür das dann ertragen kann und muss, dass mich andere Leute vielleicht auch mal ein bisschen schräg finden.
Muss man durchziehen.
Ja.
Aber schaffst du es?
Ja, ich schaffe es eigentlich sozusagen für die Sachen, die wirklich vermeidbar sind. Natürlich wird immer mal irgendwas schlecht oder du hast irgendwas gekauft und es schimmelt dann nach zwei Tagen, da kannst du ja nichts machen. Da habe ich dann auch gar keine Probleme, das wegzuschmeißen, weil es geht ja nicht darum, sich den Magen zu verderben, sondern sozusagen einfach ein bisschen vorausschauender irgendwie alles zu bundeln.
Bewusster. Höre ich da so ein bisschen raus. Ne?
Genau.
Beim Einkaufen, beim Kochen, schön abschätzen, kleiner Kühlschrank, dann nicht alles vollhauen. Heute, Tag gegen Essenverschwendung. Privathaushalte haben einen großen Anteil daran, dass Lebensmittel im Müll landen, die man eigentlich noch essen könnte.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2 Jahre ist Bundeskanzlerin Merkel nicht in Russland gewesen und eigentlich wollte sie auch erst wieder hin, wenn es eine Lösung im Ukraine-Konflikt gibt. Jetzt ist sie trotzdem da gewesen, heute nach Sotschi gereist. Putin und Merkel, beste Freunde, sind die beiden momentan nicht. Immerhin gab es heute einen freundlichen Handschlag dort in Sotschi. Der Beziehungsstatus zwischen den beiden Ländern bleibt aber kompliziert. Wir wollen daher wissen, wie wirkt sich eigentlich die große, weite Politik aufs Private aus? Gibt es da denn irgendwie Spannung? Wassily Golodz erlebt es live und direkt in seiner Familie. Er ist in der Ukraine geboren, sein Vater kommt daher, sein Großonkel lebt auf der Krim. Im Gegensatz dazu ist seine Mutter Russin, seine Großeltern leben am Ural und Wassily selbst lebt in Köln und ist Journalist. Schönen guten Abend, Wassily.
Hallo, Thilo.
Das klingt nach einer interessanten Mischung für ein Familienfest, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Meine Familie ist ja nicht ohne Grund räumlich getrennt. Ural und Ukraine und Deutschland ist ja ganz schön weit auseinander. Ein großes Familienfest gab es lange nicht mehr. Und wenn, dann würde bestimmt nicht über Politik geredet, sonst würde es ausarten, glaube ich.
Ihr klammert das immer aus oder hat schon mal irgendwann jemand die rote Linie überschritten und angefangen damit?
Ich mache das immer. Ich überschreite immer die rote Linie, weil es die für mich nicht gibt. Es ist ein Thema, was mich betrifft, was alle in der Familie betrifft. Deshalb ist mir das wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn es immer sehr emotional wird und auch immer ein bisschen wehtut.
Wie bewertet denn eigentlich deine, sagen wir mal, russische Familienseite gerade dieses Treffen zwischen Merkel und Putin jetzt?
Naja, das Schwierige ist, dass meine Großeltern im Prinzip den ganzen Tag sich über das russische Staatsfernsehen informieren. Das ist deren einzige Quelle. Und wenn ich mit denen über Politik spreche, muss ich versuchen, die erstmal auf einen Stand zu bekommen und denen erklären, dass gewisse Dinge, die da behauptet werden, eigentlich nicht dem Informationsstand, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, entsprechen. Das ist das Schwierige. Und die bewerten das Treffen so. Wichtiges Treffen, da muss Merkel Putin dazu drängen, beziehungsweise mit Putin auf einen Nenner kommen, dass die Ukraine endlich das Minsker Abkommen umsetzt, weil die Ukraine ja das einzige Land ist, das das nicht umsetzt und Russland versucht ja alles, um den Konflikt zu schlichten. Das ist so die Position meiner Großeltern.
Aber lassen die sich das wirklich von dir sagen, wenn du sagst auch, okay, hört mal zu, es gibt hier irgendwie Informationen, die sind andere als eure und die sagen das und das. Also hören die dann zu oder reden die dann vehement dagegen?
Naja, stell dir vor, einmal im Jahr kommt jemand zu dir und sagt, alles, was du das ganze Jahr über konsumiert und erfahren hast, ist falsch. Es ist 180 gerade das Gegenteil der Fall. Natürlich ist das schwer für die. Ich versuche das dementsprechend mit viel Fingerspitzengefühl irgendwie mit denen zu besprechen und denen das zu erklären. Aber klar ist das hart, das merke ich ja auch selber.
Und was für einen Ansatz haben die denn dann? Gucken wir mal ins Detail auf die Beziehung Deutschland-Russland. Was glauben die, wie die verbessert werden könnten, diese Beziehung?
Na, der gemeinsame Nenner ist immer, dass es Frieden geben muss. Also da sind meine Großeltern und ich ganz nah beieinander. Das ist das Erste. Und zu Deutschland und Russland ist es so, zu Deutschland wird eigentlich immer aufgesehen. Deutschland wird als Partner angesehen. Merkel hat einen recht hohen Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung. Also meine Großeltern mögen Merkel. Ich habe vorhin noch mit denen telefoniert und meine Oma meinte, Mensch, das war doch wieder gut, wie die sich begrüßt haben. Von daher sagen die auch, naja, die beiden müssen sich jetzt darüber im Klaren werden, wie es weitergeht. Darum geht's.
Mhm. Du bist aber dann in der Diskussion deutsch, oder wie? Oder welche Haltung hast du denn? Ich meine, in der Ukraine geboren?
Naja, was heißt deutsch? Ich versuche auch eine Haltung anzunehmen, dass am Ende Frieden bei rumkommt. Und das geht halt nicht, wenn die Ukraine sagt, Russland ist scheiße und Russland sagt, die Ukraine ist scheiße und Deutschland steht halt in der Mitte, will mit beiden Ländern irgendwie ein gutes Verhältnis haben, will, dass es keinen Krieg gibt. Also ja, wenn du so willst, bin ich am nächsten wahrscheinlich schon an der deutschen Position dran, weil ich mich halt auch ein bisschen in der Mitte fühle. Mhm. Man hat ja jetzt die Debatte gesehen, Poroschenko hat mit Putin telefoniert und da hieß es in der Ukraine direkt, das war ein geheimes Telefonat in der Ukraine, hieß es, oh Gott, er telefoniert mit Putin, mit dem Aggressor, wie kann er das machen? Also wenn nicht mal mehr Dialog möglich ist, wo kommen wir denn dahin?
Absolut. Und spannend eben, dass du dann mehr oder weniger an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich so eine Vermittlerposition einnimmst.
Ne? So ein bisschen fühle ich mich so, ja.
Wassili Golot, Journalist, lebt in Köln, seine Mutter aus Russland, seine Großeltern leben immer noch dort in der Nähe von Ekaterinburg im Ural. Er selbst geboren in Charkow in der Ukraine und sein Vater ist Ukrainer. So ist es. Und der Großonkel lebt auf der Krim noch dazu. Wassili, ganz lieben Dank für das Telefonat. Dir jetzt erstmal einen schönen Dienstag noch.
Danke, dir
mach's
auch.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jetzt wird's mysteriös. Über eine Zeitung im Briefkasten kann man sich ja in der Regel freuen. Aber die Frage ist, ob man sich auch über diese Zeitung freut. Sie sieht aus wie eine Gratiszeitung, erinnert ein bisschen an die Bild-Zeitung, von der Farbe her rot, schwarz, weiß gehalten. Große Überschriften, da steht zum Beispiel Danke Mutti, danke für ständig neue Probleme. Bild von Angela Merkel darunter. Das ist eine Gratiszeitung und die nennt sich Extrablatt und besteht aus Wahlempfehlungen für die Partei AfD. In Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein sollen insgesamt 3 Millionen Zeitungen verteilt werden, jeweils dort vor den Landtagswahlen. Die Zeitung und auch Werbeplakate, die es gibt, die kommen nicht von der AfD, sondern vom Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheit. Und der sitzt wiederum in Stuttgart. Oder denkt man, dass er in Stuttgart sitzt? Finanziert alles durch Spenden, richtig große Summen fließen da. Was wird uns da gerade untergemogelt? Darüber habe ich heute mit Ulrich Müller von Lobby Control gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, was wäre, wenn die Spenden, die der Verein jetzt bekommen hat und damit vermeintlich Parteiwerbung macht, wenn die direkt an die Partei geflossen wären?
Ja, wenn die Summen direkt an die Partei geflossen wären, dann müsste die Partei eben Spenden ab über 10.000 Euro im Rechenschaftsbericht offenlegen und Spenden über 50.000 Euro sogar sofort offenlegen. Das heißt, dann würde man sehen, wer dahinter steckt. Und dadurch, dass das über den Verein fließt, können die Finanziers, die da im Hintergrund stehen, eben verborgen bleiben und damit kann man die Transparenzregeln des Parteiengesetzes umgehen. Das ist das große Problem.
Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einem Schlupfloch zu tun?
Genau, wir haben es mit einem Schlupfloch im Parteiengesetz zu tun und dieses Schlupfloch wird hier ausgenutzt und ich glaube auch bewusst ausgenutzt, dass man hier eine Möglichkeit hat, dass Leute oder auch Unternehmen, das wissen wir nicht, Geld geben können, ohne eben in den Rechenschaftsberichten der Partei offengelegt zu werden.
Was ist denn über diesen Verein bekannt, dieser Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheit? Was weiß man darüber?
Ja, man weiß, dass es erstens eine Schweizer PR-Agentur, die GOL AG, eine relativ große Rolle spielt, immer wieder, wenn es um die ganze Umsetzung der Wahlwerbung geht. Man weiß, dass die erste Person, die damals in die Öffentlichkeit trat, sehr eng mit der AfD verbunden ist, also aus dem, gerade insbesondere mit den Landesverbänden in Bayern und Sachsen. Und dann ist es interessant, dass man sieht, dass eigentlich die Vertretungen des Vereins nach außen mehrfach gewechselt haben, so als könnte man sozusagen diesen Verein einfach von Person zu Person weitergeben. Und irgendjemand muss da im Hintergrund sozusagen der eigentliche Organisator sein. Und das weiß man eben nicht. Und das ist die große Problematik an diesem Verein.
Weiß man denn, wer diesen Verein finanziell unterstützt, woher die Spenden kommen? Beziehungsweise muss dieser Verein theoretisch die Spender offenlegen?
Nein, das muss er eben genau nicht. Und wir wissen nur, es muss Großspender am Anfang gegeben haben, die sozusagen ermöglicht haben, dass der Verein überhaupt in diese Wahlwerbung eingestiegen ist. Und wer das ist, ist vollkommen unbekannt. Und wem die AfD dann am Ende dafür zu Dank verpflichtet ist, das weiß man auch nicht. Und das ist eigentlich inakzeptabel. Ja? Also Wähler und Wählerinnen sollten wissen, welche finanziellen Verbindungen eine Partei hat und wem sie zu Dank verpflichtet ist.
Aber es gibt keinen direkten Kontakt.
Direkten Kontakt gibt es insofern schon, als die Spitzen der AfD, also die Frau Weidel jetzt als neue Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und auch jetzt diese Woche Herr Gauland, zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden in der Öffentlichkeit auftreten. Aber beide behaupten halt, also es gibt keine Absprachen über diese Wahlwerbung und das reicht, damit der Bundestag, also die Bundestagsverwaltung als Kontrollbehörde für die Parteienfinanzierung eigentlich nichts dagegen unternehmen kann.
Sie haben die Parteien im Bundestag und auch den Bundestagspräsidenten Lammert mit dem Fall mal konfrontiert. Welche Reaktion gab es darauf?
Also die Bundestagsverwaltung hat sich das nach der Medienberichterstattung angeguckt und letztendlich ist es so, dass die Bundestagsverwaltung dann eben bei der AfD nachfragt, aber wenn die AfD sagt, wir haben damit nichts zu tun, hat die Bundestagsverwaltung keine wirklichen Ermittlungskompetenzen, um das widerlegen zu können. Und dem zufolge hat sich das im Sande verlaufen, weil das ist die zweite Lücke im Parteiengesetz, die wir haben, die Bundestagsverwaltung als Kontrollbehörde überhaupt keinen Zugriff darauf hat, sowas genauer anschauen zu können. Also sie kann keine Ermittlungen in dem Sinn durchführen. Sie ist darauf beschränkt, sozusagen Briefwechsel mit der AfD zu führen. Ja? Und wenn die AfD das eben nicht von sich aus zugibt, dann ist da nichts zu machen.
Was wäre denn dann Ihr Vorschlag? Was müsste sich denn genau mit Blick auf die Rechtslage ändern?
Wir bräuchten eine Regelung in Deutschland, dass eben auch Wahlwerbung durch Dritte Transparenzpflichten unterliegt. Also dass auch dort die Großspenden, die sowas ermöglichen, offengelegt werden müssen. Und das Zweite ist, wir bräuchten eine andere Kontrolle der Parteienfinanzierung, also eine striktere Kontrolle, eine Behörde, die auch wirklich ermitteln kann und nicht so schwach ausgestattet ist wie heutzutage die Bundestagsverwaltung. Weil wenn das Schule macht, ist das sehr problematisch, dass es die AfD oder dieser Verein zugunsten der AfD da jetzt sozusagen aufzeigt, wie man das Schlupfloch systematisch umgehen kann ohne oder nutzen kann, ohne wirklich Sanktionen zu befürchten. Und ich sehe das als großes Problem oder eine große Gefahr darin, dass vielleicht andere Parteien jetzt denken, na, dann machen wir das auch mal so.
Die Gratiszeitung Extrablatt, die gibt es in letzter Zeit vor Landtagswahlen immer häufiger. Darin sind Wahlempfehlungen für die AfD zu finden. Die bestreitet aber bisher die Zusammenarbeit mit den Machern des Blatts. Ulrich Müller war das von Lobby Controller, sagt, da wird ein Schlupfloch ausgenutzt, für das es noch keine Gesetzeslage gibt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Fahrlehrer. In Deutschland gibt es rund 44.000 Fahrlehrer, aber keiner will mehr so richtig. Es gibt keinen Nachwuchs und es gibt zum Teil auch schlechtes Image, das dieser Beruf eben trägt. Facebook-User Patrick schreibt uns, meiner war Alki, kam irgendwann natürlich heraus. Simon schreibt, mein Fahrlehrer, Typ Sonnenbrille, Pornoschnauze, enge Jeans, hat mich eher auf die Frauen auf dem Gehweg aufmerksam gemacht als auf den Straßenverkehr. Gibt aber auch andere Meinungen. Anna schreibt bei Facebook bei uns, ich hatte Glück, ich hatte den großartigen Fahrlehrer. Und Christoph schreibt, ich erinnere mich an einen zwar knorzigen, aber sehr korrekten Fahrlehrer Mitte 50 in Halle an der Saale. Er hatte die Ruhe weg, brauchte mir das Autofahren auch gar nicht mehr viel beibringen. Also Image durchwaschen. Das Image war durchwaschen von Fahrlehrern und ist auch noch durchwachsen und kein Nachwuchs. Bundesregierung möchte das jetzt ändern. Es wurde ein Gesetzentwurf verabschiedet. Wer Fahrlehrer werden möchte, muss jetzt nicht mehr viel Geld ausgeben, braucht nicht die Motorradführerscheine oder den Lkw-Führerschein Klasse A2 oder CE. Das geht jetzt auch ohne. D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner hat euch mal gefragt, wollt ihr jetzt Fahrlehrer werden oder was sind eure Erfahrungen mit dem Beruf?
Du hast einen Führerschein.
Ja.
Was war denn dein Fahrlehrer für ein Typ?
Ja, der hatte so ganz große Glubschaugen wie ein Frosch, aber er war ganz nett.
Der hatte mal am Tag so 2 bis 3 Kannen Kaffee getrunken und hatte ein nervöses Schütteln im Kopf. Also war man sich nie sicher, ob man falsch fährt oder eher Nervösen hat.
Ja, der hat sich sehr Frauenwitze immer gebracht.
speziell war es aufs Schalten bezogen, dass man sich ja eigentlich mit Knüppeln auskennen würde.
Ari hat am Handy gespielt und wir sind zusammen zu McDonald's gefahren und er hat dann da was gegessen.
Und du?
Nee, ich musste ja auf dem Parkplatz warten, im Auto.
Fahrlehrer haben nicht gerade das beste Image. Alte Säcke, die rumfahren, quatschen und schlechte Witze reißen. Wer einen richtig guten Fahrlehrer hatte, der erzählt bestenfalls von ihm, naja, der war so ganz nett.
Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen, ob wir da ein ganz schlechtes Image haben.
Sagt dagegen Walter Paulsen, der in Berlin Fahrlehrer ausbildet.
Es ist natürlich schon der Beruf. Wenn Sie morgens in das Auto einsteigen und schon Stress auf der Straße erleben, das hat ja jeder von uns, dann kann das sicherlich schon mal sein, dass jemand vielleicht nicht so ganz relaxed am Abend ist.
Den ganzen Tag im Auto sitzen, miterleben, wie sich die Leute gegenseitig die Vorfahrt nehmen oder bei Rot über die Ampel fahren, das ist eben stressig. Und das ist einer der Gründe, warum das in Deutschland keiner mehr machen will. Mal kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die Statistik sagt, es gibt heute knapp 45.000 Fahrlehrer, also etwa 10.000 weniger als noch vor 6 Jahren. Und das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren. Da machen sich die Fachverbände dann schon mal Sorgen um den Nachwuchs. Der will aber nicht.
Naja, die weniger Bewerber, das hängt also hauptsächlich damit zusammen, dass dieser Beruf natürlich von der Arbeitszeit nicht unbedingt sehr attraktiv ist. Sie müssen von morgens bis abends zur Verfügung stehen. Die meisten Jugendlichen oder Fahrschüler können erst am Nachmittag oder in der späten Abendzeit fahren. Und da wird es natürlich schwierig, wenn ich vielleicht um 16 Uhr oder 17 Uhr Feierabend haben möchte.
Etwa 6.000 bis 10.000 Fahrlehrer werden in den nächsten Jahren gebraucht. Im Moment ist der Weg dahin allerdings weit und teuer. Man braucht als erstes selber eine abgeschlossene Berufsausbildung, wobei es egal ist, ob man Kfz-Mechaniker oder Krankenschwester oder Koch ist. Dann muss man 3 Jahre Erfahrung hinterm Steuer mitbringen und kann dann mit der Fahrlehrerausbildung beginnen. Die dauert knapp 1 Jahr, Vollzeit, und wird nicht bezahlt. Eine weitere Hürde soll jetzt aber fallen. Im Moment reicht es nämlich nicht, wenn man nur Auto fahren kann. Ein Fahrlehrer braucht auch noch einen Motorrad- und einen LKW-Führerschein. Der Grund dafür, um Fahrschülern beizubringen, wie sich Mopeds oder Laster auf der Straße verhalten, muss man das auch selber aus eigener Erfahrung kennen. Diese beiden Führerscheine treiben die Kosten für die Fahrlehrerausbildung aber ganz schön nach oben und halten den Nachwuchs ab.
Ja, das könnte durchaus ein Grund sein. Deswegen will man ja auch in einem neuen Fahrlehrergesetz den Teil der Ausbildung, der zur Verteuerung beiträgt, nämlich den Führerschein Motorrad, wie vorhin schon mal erwähnt, und den Führerschein LKW, um überhaupt Fahrlehrer zu werden, vielleicht da herausnehmen. Das würde sicherlich den Preis der Ausbildung erheblich drücken.
So, jetzt stellt sich allerdings die Frage, wenn es jetzt billiger wird, Fahrlehrer zu werden, wäre der Job dann für euch attraktiver?
Nö. Warum nicht?
Weil man die ganze Zeit in dem Auto sitzt und eingesperrt ist.
Nee, auf keinen Fall. Also mich dann irgendwie mit den ganzen gerade noch pubertierenden Menschen auseinanderzusetzen und dann irgendwie zu versuchen, denen das Fahren beizubringen. Ich weiß, wie chaotisch das bei einigen Leuten abläuft. Da hätte ich, glaube ich, nicht die Ruhe für.
Also ich glaube, ich respektiere die Fahrlehrer, dass sie so viel Geduld mit ihren Fahrschülern haben, weil wenn ich irgendwie zum 70. Mal jemanden erklären muss, wie man anfährt, ich glaube, da wäre ich mit meiner Geduld am Ende.
Muss man also noch ein bisschen was machen, damit das Image wieder besser wird, damit mehr Menschen Fahrlehrer werden in Deutschland. Da soll der Zugang zum Beruf einfacher werden. Das hat die Bundesregierung zumindest jetzt mit einem Gesetzentwurf beschlossen. Wir wollen wissen, wie war es bei euch? Welche Geschichten habt ihr erlebt? Gebt uns eure Fahrlehrergeschichten bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Slime. Kennt ihr vielleicht noch dieses Zeug, grün, orange oder pink, sehr schleimig, sehr klebrig. Damals war der Renner auf dem Schulhof. Konnte man kaufen, war dann relativ schnell verfusselt, aber ist jetzt wieder zurück. Herzlich willkommen. Slime im Netz gibt's nämlich jede Menge Videos, do it yourself, wie man dieses Zeug selber machen kann. Verena, war das für dich auch so ein Highlight früher, sag mal?
Oh, geil, so total haptisch und die krassen Farben, alles so wunderbar künstlich. Also
ich habe jetzt wirklich auch mal wieder gedacht, so, mal eine Runde durchwalken, das wäre nicht verkehrt. Mhm. Der Hype geht gerade hier auch durchs Netz, aber vor allem durch die USA. Neuseeland, Türkei und Indonesien finden das Zeug auch sehr scharf, das schreibt Bento. Und viele Mädels haben inzwischen richtige kleine Schleimmanufakturen, vor allem in den USA. Sie verkaufen das Zeug übers Internet und du kannst es eben auch selbst machen. Es gibt jede Menge Videos, die dir zeigen, wie das geht.
Also perfekt. Du hast es angeguckt. Was braucht man dafür?
Also es gibt 1000 Varianten. Oft wird ein Kleber und Wasser und Lebensmittelfarbe verrührt. Es kommen aber auch zum Einsatz Rasierschaum oder aufgelöste Gummibärchen oder Stärkemehl, was auch immer. Wobei ich sagen muss, ich habe mir so mehrere Videos angeguckt, einige der Schleimarten finde ich jetzt von der Farbe und auch von der Konsistenz her nicht so wirklich überzeugend. Das ist mir einfach nicht schleimig genug. Das hat eher sowas von so weichem Kaugummi, aber gut, das ist ja auch Geschmackssache. Auf vielen Videos ist übrigens auch zu sehen, wie der Schleim geknetet wird. Und das kann man dann auch noch hören. Das bringt offenbar jede Menge Klicks.
Das schauen sich viele Leute an, oder was?
Also, ja, man sieht halt, wie eine Hand diesen Schleim knetet und hört es eben auch. Und das scheint sehr viele Leute sehr zu erfreuen. Das New York Magazine hat mit vielen Teens gesprochen, die auch solche Videos ins Netz stellen und alle sagten, dass diese Kombi wirklich aus Sehen und Hören, wie das klingt, einfach so toll wäre. Mhm. Ich muss sagen, ich kann es ein bisschen verstehen. Als ich das gemacht habe, ging es mir auch ein bisschen so. Eine 17-jährige, Donna aus Harrisburg, hat sogar dem New York Magazine gesagt, das sei für sie eine Art Therapie. Sie leidet an einer Angststörung und wenn sie eine Panikattacke kriegt, dann guckt sie sich einfach ungefähr 70.000 von diesen Videos immer und immer wieder an und das hilft ihr anscheinend wirklich zu entspannen.
Also kann man auch mal da runterkommen mit dieser Sache. Slime ist wieder da, jetzt aber auch zum Selbermachen. Infos dazu von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Reden ist generell eine gute Sache, das hat heute auch Angela Merkel in Sotschi gesagt.
Ja, ich vertrete die Meinung, dass immer wieder gesprochen werden muss, weil man sonst in ein Schweigen und ein immer geringeres Verständnis einmündet.
Gegenseitiges Verständnis. Das haben Deutschland und Russland, wenn es um die Themen Wirtschaft, Forschung und Terrorbekämpfung geht. Unterschiedliche Ansichten hat man beim großen Thema Politik. Der Krieg in Syrien, der Ukraine-Konflikt und auch der Umgang Russlands mit Minderheiten, da gibt es dann doch ordentlich Differenzen. Da sieht Angela Merkel Dinge ganz anders als Wladimir Putin. Heute also dieses Treffen, ob man sich da bei den Gesprächen in Sotschi ein bisschen näher gekommen ist, sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten Tilko Gries. Schönen guten Abend, Tilko.
Schönen guten Abend.
Mehr als 4 Stunden standen zur Verfügung. Gespräche seien konstruktiv verlaufen. Wie war die Atmosphäre der beiden heute miteinander?
Von dem, was ich gesehen habe, was wir Journalisten gesehen haben, war die Atmosphäre wirklich nicht so, als wollte man da stundenlang dabei sein, wenn man irgendwie Empfindungen hat für Kälte im Raum. Also ich hatte den Eindruck bei der Pressekonferenz, dass das wirklich keine besonders zueinander zugewandte Atmosphäre war. Also die beiden standen da nebeneinander, haben natürlich schon über ähnliche Themen gesprochen, aber ansonsten hätten sie eigentlich auch getrennt voneinander auftreten können. Es gab da ganz wenig Interaktion. Das gibt es ja manchmal auch bei Pressekonferenzen, dass der eine sich zum anderen mal umdreht und dann ergibt vielleicht ein Wort auch das andere und mal eine Reaktion. Da sind auf die Fragen der Journalisten eben Antworten gegeben worden. Ja, das muss man sagen, eigentlich so, wie wir es seit einigen Jahren inzwischen schon kennen, mit ganz, ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Also das, was Merkel sagt, klingt wirklich sehr anders als das, was Putin sagt.
Also ein bisschen Wischiwaschi an dieser Stelle und nicht unbedingt einen Schritt aufeinander zu. Gehen wir ins Detail, der Friedensprozess im Osten der Ukraine. Da sagen ja beide, man hat ein gemeinsames Vorgehen gefunden. Ja, schön, aber wurde es dann ein bisschen konkreter?
Nein, das wurde es nicht. Das gemeinsame Vorgehen ist das, was wir seit Monaten, seit Jahren, seit 2 Jahren eigentlich kennen und unter dem Titel Minsk-Prozess oder Minsker Abkommen bezeichnen. Also diese Vereinbarung, die die Ukraine, die Russland, die auch die Separatisten mit Deutschland, mit Frankreich vor gut 2 Jahren inzwischen etwas mehr in Minsk beschlossen haben. Da geht es in allererster Linie um eine Waffenruhe an der Grenze dieser ostukrainischen Provinzen zur Ukraine. Und diese Waffenruhe hat bislang ja immer nur wenige Tage gehalten und nach wie vor kommen in jeder Woche auf beiden Seiten Menschen ums Leben. Und es gibt Blockaden und Schritte in die Richtung, die Berlin oder Angela Merkel nicht gefallen dürfte, nämlich Schritte, die diese beiden Provinzen Luhansk Luhansk und Donetsk Russland immer weiter annähern und von Kiew immer weiter entfernen. Da gab es heute wirklich überhaupt nichts Konkretes, was öffentlich geworden wäre, wie das irgendwie anders werden soll.
Schauen wir uns einen anderen großen Punkt an. Syrien-Konflikt, Waffenstillstand betonten wohl beide. Gab es da was Konkretes Neues?
Ja, Waffenstillstand haben beide betont, richtig. Allerdings zu Assad, das ist ja der große Streit zwischen dem Westen und Russland. Der Westen will den Diktator in Damaskus, Bashar al-Assad, möglichst schnell loswerden. Russland hält an ihm fest, weil in ihm ein treuer Verbündeter gesehen wird. Das ist nach wie vor so. Es gab vielleicht in einem Nebensatz eine Idee, die Angela Merkel geäußert hat, die auch nicht ganz neu ist. Da geht es darum, Schutzzonen einzurichten, in denen Flüchtlinge leben können und solange das Land nicht gänzlich befriedet ist. Die gibt es ja bislang nicht. Die Frage ist immer, wer setzt diese Schutzzonen durch? Wer richtet sie ein? Wer überwacht sie? Dazu braucht man die Russen, die zum Beispiel ja auch die Lufthoheit weitgehend haben in Syrien. Der Präsident Wladimir Putin hat sich nicht sehr ausführlich dazu geäußert, aber womöglich arbeitet man da weiter dran und kommt beim nächsten Treffen da wieder auf dieses Thema zu sprechen. Das nächste Treffen findet ja Anfang Juli in Hamburg statt und dann beim G20-Gipfel. Mhm. Dann ist Putin wieder dabei.
Der G20-Gipfel, so wie man die Presse liest, war ja dann noch mal beim gemeinsamen, ja wie sagt man, der Abendessen war es ja nicht, am Nachmittag wurde ja schon gespeist, Thema. Mhm. Mit was für ein Fazit, was für eine Bilanz zieht man da so raus? Muss man dann sagen, okay, symbolisch, es wurde miteinander geredet, das war eigentlich auch dann schon alles?
Ja, was ja in der Welt der internationalen Politik schon mal keine so ganz schlechte Idee ist, wenn wenigstens die Seiten miteinander reden. Ich meine, interessant ist ja, Putin wusste ja, wer da kommt. Merkel, die kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Die Kritik ist bekannt und dass sie sich nicht einig sind, was Ukraine und Syrien betrifft, ist auch klar. Die Frage ist aber, warum lädt Putin Merkel dann überhaupt noch ein? Also immerhin jetzt hier in seine Ferienresidenz. Sie ist ja nun mal hierher gekommen auf seine Einladung. Und ich glaube, die Antwort lautet, die Russen haben tatsächlich auch ein Interesse zu erfahren, was in Deutschland gedacht wird, was in Merkels Kopf vorgeht. Also das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung, um vielleicht irgendwann sich einander näher zu kommen. Aber dazu ist es noch ein weiter Weg. Und erstmal müssen sich dazu auch, das sei kurz noch gesagt, Putin und Donald Trump näher kommen. Die beiden haben sich ja immer noch nicht getroffen. Mhm. Womöglich findet auch das statt im Juli, Anfang Juli in Hamburg.
Okay, da müssen wir dann mit jemand anders reden. Tilko Gries, unser Korrespondent aus Russland. Heute hat man mal Merkel zugehört dort. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind nicht die besten. Das hat das Treffen heute von Merkel und Putin in Sotschi auch gezeigt. Doch beide Seiten haben miteinander gesprochen. Deutschlandfunk Nova ist hier.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gleichbezahlung von Mann und Frau, da gibt's tiefe Gräben und auch was die Gleichbehandlung von Mann und Frau in gewissen Berufen angeht, das hat uns heute Ann-Kathrin Horn erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
In vielen Arbeitsbereichen haben Frauen immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Offenbar auch unter Programmierern. Wissenschaftler der North Carolina State Universität haben untersucht, ob bei Open-Source-Projekten Vorschläge von Frauen oder Männern besser ankommen. Das Ergebnis: Mit einer Quote von mehr als 78% waren Frauen etwas erfolgreicher als Männer mit einer Quote um die 74%. Aber das war anders, wenn klar erkennbar war, ob den Vorschlag eine Frau oder ein Mann eingereicht hatte. Dann wurden nur 58% der Vorschläge von Frauen angenommen, aber von Männern 61%. Spinnennetze bestehen aus Seide. Und diese Spinnenseide fasziniert Wissenschaftler schon lange. Wissenschaftler der Uni Pennsylvania haben jetzt den genetischen Bauplan einer Spinne entschlüsselt, die besonders viele Arten von Seidenfäden herstellen kann. Die Forscher haben mehrere Gene gefunden, die bei der Seidenproduktion entscheidend sind. Sie hoffen, dass Ingenieure und Chemiker ihre Erkenntnisse nutzen können, um Material herzustellen, das die gleichen Eigenschaften hat wie Spinnenseide. Die ist nämlich sehr robust, aber gleichzeitig auch leicht und flexibel. Außerdem können die Spinnen sie mit Kleber oder mit Gift ausstatten, um Insekten damit zu fangen. Forscher würden diese Spinnenseide gern nachbilden. Dann könnte man damit zum Beispiel Operationswunden vernähen. Ihr habt die Wahl. Ihr bekommt Geld dafür, wenn jemand anderes Stromstöße bekommt. Sagt ihr ja oder nein? Forscher aus Großbritannien haben genau diesen Versuch gemacht und währenddessen das Gehirn der Testpersonen gescannt. Sie bekamen Geld dafür, wenn andere Stromstöße bekamen. Und sie konnten sich auch selbst Stromstöße verpassen lassen, auch für Geld. Das Ergebnis war, dass die Testpersonen anderen Menschen auch für Geld nicht so viel Leid zufügen wollten und eher bereit waren, selbst zu leiden. Wer Geld durch das Leid anderer bekam, empfand das als nicht sehr befriedigend. Das zumindest zeigte der Hirnscan. Die Forscher vermuten, dass unser Gehirn verinnerlicht hat, dass wir uns moralisch verhalten sollen, weil wir sonst bestraft werden. Die Wissenschaftler hoffen, dass man jetzt herausfinden kann, warum sich manche Menschen trotzdem unsozial und unmoralisch verhalten.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt gehen wir erstmal auf eine Party. Falls die lahm sein soll, die Stimmung echt mies, keiner weiß so richtig, was wir reden sollen, dann einfach mal den Begriff Leitkultur reinwerfen. Leitkultur und die Party geht ab. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die neueste Diskussion gestartet in der Bild-Zeitung letzten Sonntag. Da hat de Maizière einen Gastbeitrag geschrieben, einen 10-Punkte-Katalog für die deutsche Leitkultur. Richtlinien für das Zusammenleben in Deutschland. Überflüssig, kontraproduktiv, sagen die Kritiker. Sowas braucht man nicht. Sollte keine Diskussion darüber geben, wie sich Menschen zu integrieren haben und wie viel von ihrer eigenen Kultur erlaubt ist in Deutschland. Die anderen sagen, das ist vielleicht doch schon ganz gut zu definieren, so eine Art Hausordnung. Sonst läuft nämlich gar nichts mehr und jeder macht vor sich hin und es gibt kein Zusammenleben. Wir wollten heute wissen, wie machen das eigentlich andere Länder? Gibt es da auch eine Leitkultur und eine Debatte darüber, was darf, was soll, was ist? Gesprochen habe ich heute mit der Österreicherin Karin Kneißl. Sie ist Nahost-Expertin und hat das Buch geschrieben, Die zersplitterte Welt. Ihre These darin ist, die westliche Leitkultur ist auf dem absteigenden Ast. Ich wollte zuerst von ihr wissen, wie macht das eigentlich Österreich? Gibt es dort auch eine Diskussion über eine Leitkultur?
In Österreich wird diese Diskussion seit 2 Jahren unter Außenminister Kurz sehr, sehr klar geführt. Die ganze Migrationsfrage hat ja auch ihr Gutes dahingehend, dass man sich selber als Mehrheitsbevölkerung wieder klar werden muss, wofür stehen wir, was bedeutet Trennung von Politik und Religion, was ist der Status der Frau im öffentlichen Raum. Themen, für die die öffentliche Debatte vor 2, 3 Jahren noch gar nicht bereit war, beziehungsweise diejenigen, die sie lostraten, wären also als rechtsextrem diffamiert worden. Das ist heute möglich. Und ich erlebe immer wieder im Austausch mit Kollegen, ob es aus dem universitären Bereich, aus dem militärischen Bereich, die sagen mir, wow, in Österreich können wir viele Dinge klarer ansprechen oder ihr benennt sie anders, als das in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist.
Und das ist auch gut, dass man das dann so anspricht, weil wenn man über deutsche oder wenn man über Leitkultur generell spricht, kann man ja auch denken, das hat immer so ein bisschen was von überlegen. Da spricht einer dann mal ganz kurz einen 10-Punkte-Plan aus und sagt, das gehört zu uns. Das bedeutet, dass diejenigen, die neu sind, vermeintlich in dem Land sich erstmal da orientieren können oder sollten.
Ja, und es ist ja auch die berechtigte Frage oftmals von Zuwanderern gekommen, die gefragt haben, wofür steht ihr eigentlich? Ja, also dieses sehr diffuse, aufgelöste, das hängt von Umgang zwischen menschlicher Natur, was ist Ehe, was ist Verantwortung für Kinder, wie gehe ich um mit kranken Eltern? Also Themen, die beispielsweise im orientalischen Raum, den ich ein bisschen kenne, ganz anders angegangen werden. Da gibt es einfach einen Ehrenkodex, der funktioniert. Dazu gehört, dass man sich um die alten Eltern kümmert und diese nicht auslagert. Da sind ja so viele immer etwas verstört, wenn sie das dann in Mitteleuropa anders erleben. Aber diese ganze Debatte hat ja auch dazu geführt, dass man eben für irgendetwas einstehen muss, gerade stehen muss. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass natürlich, wenn es dann geht um das Thema deutsche Leitkultur, hier der Vorwurf rasch bei der Hand ist, von wegen Überlegenheit, Arroganz, wir zeigen euch, wo es lang geht. Nur jetzt haben wir einfach die Migration, die stattfindet, wie sie stattfindet.
Ist es denn was typisch Deutsches, dass man über die Leitkultur so diskutiert, beziehungsweise gehört eine Diskussion über die deutsche Leitkultur schon zur deutschen Leitkultur?
Gute Frage. Ja, sie tun sich als Franzose leichter, sie tun sich vielleicht auch als Brite leichter, weil einfach das 20. Jahrhundert in diesen beiden Staaten anders verlaufen ist als in Deutschland.
Aha, das heißt, das hat einfach geschichtlich zu tun. Ich meine, Sie haben ja mit anderen Ländern, Nahosten und Asien, haben Sie einen sehr guten Überblick. Aber da höre ich so ein bisschen raus, dass es da gar nicht so eine Diskussion gibt, sondern da scheint man das als geregeltes Common Sense anzugehen, ja?
Ja, absolut. Also das ist wieder etwas anders in der Volksrepublik China, wo einfach sehr, sehr vieles definiert wird über diesen Staat. Aber in den orientalischen Gesellschaften, in den afrikanischen, und ich würde wagen, das geht auch sicherlich bis in den lateinamerikanischen Raum hinein, ist der Staat ein Störfaktor, unterdrückt, ist korrumpiert, wie auch immer. Das gilt ja nicht für Deutschland, das gilt ja nicht für viele Staaten in Europa, wo wir das Wohlfahrtsstaatskonzept haben, wo das Individuum darauf eben bauen kann, dass es zu seinem Recht kommt, zu seiner Versorgung. Und es ist einfach eine unterschiedliche Staatentradition. Und das, wenn Menschen jetzt aus dem afrikanisch-orientalischen Raum in das Wohlfahrtsstaatssystem Deutschland, Schweden, Österreich kommen, dann herrscht hier eine Verwirrung auf allen Seiten. Und da in das Ganze ein bisschen Ordnung zu bringen, zu sagen, wie heißt die Hausordnung? Also für diesen Begriff wurden ja noch einige Bürgermeister vor 2 Jahren sehr gescholten. Mittlerweile ist er Teil des politischen Vokabulars geworden, ist meines Erachtens ganz nützlich für alle, nicht nur für die, die dazukommen, sondern auch für die, die immer schon da waren, weil sie einfach für sich auch die Dinge ordnen müssen. Sagen, wofür stehen wir einfach wirklich ein? Was wollen wir? Wir müssen alle miteinander, auch wir in den Mehrheitsgesellschaften, lernen, wieder mal wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Worauf kommt es an im gesellschaftlichen Miteinander?
Es gibt gewisse Grundsätze, Prinzipien, wie auch immer, die verbindet man mit Deutschland, die man eben mit Spanien oder mit Schweden andere verbindet. Ja? Und,
haben Sie mal ein Beispiel, Frau Kneißl?
Pünktlichkeit.
Ja. Das ist die größte Schublade, die wir aufmachen können.
Indem man vielleicht hineinwirft oder auch, wie weit ist Selbstironie möglich oder nicht möglich. Ja, der britische Humor ist ein anderer Humor, als jetzt, den wir jetzt in Russland oder in Italien finden. Also so gewisse alte Stereotypen, sie haben da und dort schon ihren Kern, der ja auch über den Witz weiterlebt.
Ist es ein Gegensatz, dass wir in Zeiten leben, die eben von Globalisierung geprägt sind, dass man diese Rückbesinnung dann wieder eingeht? Wie passt das zusammen, Leitkultur und Globalisierung?
Das ist das Pendel der Geschichte, das einfach in diese Richtung ausschlägt. Also ich bin über vieles nicht überrascht, was sich da abspielt. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Die zersplitterte Welt, was von der Globalisierung bleibt. Und die Sehnsucht wieder nach dem kleinen, überschaubaren, das kann zu einer Kirchturmsmentalität führen. Rückkehr konservativerer Werte. Also ich sehe das viel unter jungen Leuten, die ich unterrichte, die eine ganz andere Haltung auch zu Eheschluss, soll die Frau im Berufsalltag stehen oder nicht haben, als das noch ihre Eltern und Großeltern hatten. Mhm. Wir erleben einfach vor dem Hintergrund des globalisierten Lebens, dass konservative Wertbilder als ein Lebensmodell unter vielen auch wieder manchen Zeitgenossen möglich erscheinen.
Einschätzung von Karin Kneißl, Nahostexpertin aus Österreich. Die Telefonleitung war nicht die allerbeste, bitte ich zu entschuldigen. Sie sagt, eine Diskussion über die deutsche Leitkultur ist nützlich. Noch ein Fakt dazu. Erstmals verwendet hat den Begriff Leitkultur übrigens der Göttinger Politikwissenschaftler Bassam Tibi in einem Aufsatz 1996. Und Bassam Tibi ist gebürtiger Syrer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute wird gefeiert. Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge, zweites Kind von Prinz William und dessen Frau Kate, kleine Schwester von Georg, die hat heute Geburtstag. Und Verena, alle freuen sich wie Bolle.
Ja, die Kurze wird 2 Jahre alt heute. Gestern haben die Eltern ein neues Foto von ihr getweetet. Sie trägt darauf ein blassgelbes Strickjäckchen mit blauen Schafen drauf, guckt in die Kamera. Die Bild-Zeitung sagt ganz die Oma, also die Queen. Und damit sind wir gleich bei meiner Frage, lieber Thilo. Ich weiß, du bist ein bisschen aufgeregt, aber
ja, Royals,
ich möchte
gar nicht mein Ding.
Royals, da haben wir andere Leute in der Redaktion, die könnten es aus dem Ärmel schütteln. Aber wollen wir noch mal gucken, auf welchem Platz der Thronfolge steht Charlotte, das kleine Geburtstagskind.
Okay.
Können wir uns das zusammen erarbeiten?
Okay, Platz 1 ist Charles wahrscheinlich. Oder
Prinz Charles, Platz 1 seit ewigen Zeiten.
Okay, dann müsste ja so. 2, also die Kids sind ja dann wahrscheinlich,
die Kids
wahrscheinlich 2. Also der
von
hat ja,
Prinz Charles.
Ja, Harry und der William.
Sagst du, die beiden stehen auf Platz 2 und 3 oder was?
Ja, ich würde sagen William 2 und 3 Harry und dann müsste ja der
George.
Dann müsste ja der Georg dann die 4 haben. Und 5, die ganz unten dann die Charlotte, oder was?
Ja, du bist schon ganz, ganz, ganz nah dran. Das war alles sehr schön.
Ja.
Du hast nur einen drin, der da nicht reingehört. Der Harry, der hat nämlich echt so als Zweitgeborener hat er ein bisschen Pech gehabt. Weil, das scheint so zu sein, sozusagen, wer vor dir in der Thronfolge steht, wenn der Kinder kriegt, dann rücken dessen Kinder vor dich. Das heißt, der William steht auf Platz 3. Auf Platz 2 nach Charles und seine Kinder jetzt, George und, wie heißt sie noch?
Die kleine Charlotte.
Genau, die kleine Charlotte.
Ja.
Die stehen auf Platz 3 und 4.
Also wir halten
fest.
Und
der Harry kommt erst dann da wieder rum danach.
Kinder von Thronfolgern, die haben anscheinend Vorrang vor deren Geschwistern, die nach
Ihnen in die Thronfolge gekommen sind, ja?
Genau.
Deshalb die Kids von Kate und William.
Und das Problem wird wahrscheinlich sein, irgendwann eines Tages, wenn der George, der Bruder von der Charlotte, dann Kinder bekommt, dann stehen die vor ihr wiederum in der Reihe. Und deswegen wird die nächste Königin noch ein bisschen dauern.
Na, das ist in England. Das ist eine Perspektive, die die da haben. Aber die sind selber schuld in England. Da müssen ja dieses System haben.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Viel zu tun heute in Dortmund am Hauptbahnhof. Nach der Entgleisung des ICEs gestern ist die Bundespolizei vor Ort. Volker Stahl erklärt uns, was die da machen.
Die Ermittler schauen sich genau alles an. Einmal, was an dem Zug alles geschehen ist. Die Daten aus dem Zug, das ist so eine Art Fahrtenschreiber, die werden ausgelesen. Dann wird natürlich der Fahrweg dieses Zuges, was wurde dort zerstört, was ist dort an Signalanlagen, was ist dort an den Gleisen, das wird sich auch genau angeschaut.
Es ist zum Glück wenig passiert. Zwei Personen wurden verletzt dort gestern. Es gab nur Materialschaden, als dieser Zug entgleist ist im Dortmunder Hauptbahnhof. Ich wollte wissen, wie kannst du so Entgleisungen kommen? Deswegen habe ich heute mit Lukas Iffländer, stellvertretender Bundesvorstand vom Fahrgastverband Pro Bahn, gesprochen. Ich wollte wissen, was zu dieser Entgleisung geführt haben könnte.
Also wir können davon ausgehen, dass da entweder am Fahrzeug oder am Fahrwerk irgendwas nicht gestimmt hat.
Okay, was könnte da nicht gestimmt haben?
Also beim Fahrzeug könnte es sein, dass zum Beispiel ein Achsschaden ist, wäre beim ICE nicht das erste Mal, wobei genau diese Serie eigentlich bisher noch nie betroffen ist. Beim Fahrweg könnte es relativ viel sein, eine Weiche, die sich umgestellt hat, eine Schiene, die verbogen ist oder zum Beispiel ein mutwillig platzierter Gegenstand auf dem Gleis.
Wie groß müsste so ein Gegenstand sein, der einen Zug entgleisen lässt?
Also die Größe ist weniger das Problem, es müsste vor allem massiv sein. Also es gibt ja als Absicherungskonzept bereits die Gleissperren im deutschen Schienensystem. Etwa dieselbe Massivität bräuchte man, um einen Zug sicher entgleisen zu lassen. Das muss also schon ein ziemlich kräftiger Gegenstand sein.
Was passiert da eigentlich genau, wenn so ein Wagen entgleist?
Das kommt auf die Art der Entgleisung an. Zum Beispiel, wenn eine Weiche darunter umgestellt wird, dann passiert es zum Beispiel, dass quasi die hinteren Räder fahren nach links weiter und die vorderen nach rechts weiter, vereinfacht gesagt. Und das kann natürlich nicht allzu lang gut gehen.
Ja, das kennt man ja von der ein oder anderen Modelleisenbahn dann auch.
Genau. Das andere Szenario ist, wenn der Zug quasi hochgehoben wird. Also wenn etwas zum Beispiel auf den Schienen liegt, dann wird das Rad nach oben gehoben und der sogenannte Spurkranz, also die Metallscheibe an der Innenseite des Rads, die verhindert, dass das Rad einfach über die Schiene hinweg schieben kann, ist quasi nicht mehr hoch genug, um das Rad innen zu halten, weil das Wagen so weit hochgehoben wird, dass dieser Spurkranz keine Wirkung mehr hat.
Wie oft passiert sowas, dass die Züge entgleisen?
Personenzüge entgleisen relativ selten. Das Es sind wenige Male pro Jahr. In der Regel passiert das im Rangierbetrieb, also wenn man eben über viele Weichen fährt, die teilweise dann noch per Hand gestellt sind. Da passiert auch folglich auch relativ wenig. Also die einzige Entgleisung in letzter Zeit war eben zum Beispiel eine ICE-Rangierfahrt, die sich dann eben aufgebockt hatte. Im Güterverkehr passiert sowas tatsächlich etwas häufiger. Das liegt einfach daran, dass hier viel längere Wagenkolonnen unterwegs sind und man teilweise auf viel älterer Infrastruktur herumgurken muss.
Macht es denn einen Unterschied, wie groß so ein Wagen ist?
Für die Entgleisung macht es relativ wenig Unterschied, weil wenn der rausgehoben wird, ist es egal, wie schwer der ist. Eher für den Schaden, den der Wagen bei der Entgleisung anrichten kann, ist es natürlich relevant.
Und dann kann aber theoretisch dieser Wagen auch zum Stillstand kommen. Also es muss jetzt gar nicht schlimm ablaufen, wenn eine Achse jetzt nicht auf den Schienen weiterfährt, sondern eben im Kiesbett?
Nee, das muss zwangsweise keine großen Schäden verursachen. Also vor allem, wenn es eine Achse ist, weil zum Beispiel bei den ICEs sind immer zwei Achsen paarweise aufgehängt in den Drehgestellen. Da kann man dann relativ problemlos die Notbremsung noch ausführen. In der Regel ist dann eher ein Schaden am Gleis oder an den darunterliegenden Schwellen noch zu erwarten. Aber grundsätzlich muss da kein großer Schaden entstehen.
Okay, kann man jetzt aber auch nicht irgendwie abschätzen, dass man sagt, okay, da ist in der Vergangenheit, hat man es da immer mit Totalschäden zu tun gehabt bei der Deutschen Bahn? Nee, sowas gibt's nicht.
Das variiert extrem. Im Rangierbetrieb, da passiert sowas schon mal, da muss es aber auch kein großer Schaden sein. Also das kann gehen von, man muss das Rad mal kurz abschleifen und danach kann der Zug wieder fahren, bis der Aufprall aufs Gleisbett oder sowas war so stark, dass der komplette Wagenkasten verzogen ist und wir wirklich einen Totalschaden haben. Das kann man jetzt auch rein von der Optik für den akuten Fall nicht sagen.
Sagte Lukas Iffländer, stellvertretender Bundesvorstand vom Fahrgastverband Pro Bahn über den entgleisten Zug von Dortmund. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Dienstag. Verena von Kaltz und Thilo Jan gibt's morgen wieder.
Genau.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.